Mit Wiebke Poromka herzlich willkommen. Mit ihrem Debüt, Die Ordnung der Sterne über Como, der Roman ist im Jahr 2013 erschienen, war Monika Zeiner äußerst erfolgreich. Das Buch stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und war für den Aspekte-Literaturpreis nominiert. Über 10 Jahre hat Monika Zeiner, geboren wurde sie 1971 in Würzburg, nun in ihren zweiten Roman investiert. Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre. Eine voluminöse Geschichte über eine ebenfalls aus Franken stammende Kaufmannsfamilie, die seit der wilhelminischen Zeit Schulmöbel herstellt. Mein Kollege Jan Drees hat Monika Zeiners Roman gelesen als unser Buch der Woche.
2024 wird das Zauberberg-Jubiläum begangen. Der berühmte Sanatoriums- und Bildungsroman ist vor 100 Jahren im Frankfurter S. Fischer Verlag erschienen und zahlreiche Veröffentlichungen dieses Bücherherbstes lehnen sich pünktlich an die opulent erzählte Geschichte Thomas Manns an. Von Heinz Strunks Zauberberg II über Norman Ohlers erzählendem Sachbuch Der Zauberberg, die ganze Geschichte, bis zu Ulla Lenzes Das Wohlbefinden, ein Roman, der situiert ist in den Arbeiterlungen Heilstätten Belitz vor den Toren Berlins. Das vom Umfang her größte Zauberberg-Buch aber ist Monika Zeiners Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre, ein voluminöser Allesfresser, der eine zeitlich weit gefasste Familien- und Unternehmersaga von der wilhelminischen Kaiserzeit bis ins Jahr 2014 vorstellt. Im Zentrum steht Erzähler Nicolas Fink, ein leidlich erfolgreicher Drehbuchautor, der anlässlich des 103. Geburtstages seines Großvaters Henry in einen kleinen fränkischen Ort nahe Nürnberg reist, seine Heimat.
Ich war lange Zeit nicht mehr in der Villa Sternbald gewesen, aber ich hatte sie mir oft vergegenwärtigt, als müsste mir die Erinnerung etwas zeigen, das bisher verborgen gewesen war. Das Haus hatte ich dann immer aus der Perspektive des vom Tor hinaufblickenden vor Augen gehabt, so dass es merkwürdig filmkulissenhaft gewirkt hatte. Der Garten war mir räumlicher vorgekommen, als stünde ich jetzt noch unter den Bäumen, wo die Jahreszeiten und Jahre ineinander verschwammen.
Dieses Verschwimmen von Jahreszeiten und Jahren beschreibt gleich zu Beginn die Struktur des Romans. Von einem raunenden Beschwörer des Imperfekts verfasst, ist diese Geschichte offensichtlich angelegt als eine große, ineinander verschwimmende Erinnerung vieler Jahre, Jahreszeiten und Jahrzehnte. Undeutlich unscharf erscheint diese Zeit während des Familienbesuchs Nicolas Finks, als würden Bilder hinter Milchglas betrachtet, Erscheinungen, die evoziert werden durch den heimatlichen Ort, die Villa Sternbald.
Und vielleicht war es dieses Überlappen der Jahreszeiten, das auf einmal einen längst verschwundenen Tag in meine Erinnerung zurückholte.
Die Villa steht gravitätisch im Zentrum dieser weit verzweigten, die Familienhistorie rekapitulierenden Geschichte als Bachtinscher Chronotopos, wie das Stammschloss der Usher in Edgar Allan Poes berühmter Kurzgeschichte oder das Buddenbrook-Haus in der Lübecker Mengstraße 4. Bei Monika Zeiner ist die Villa architektonisches Selbstbild der öffentlich-bürgerlichen, doch tatsächlich kaputten, wahrscheinlich sogar kriminellen Unternehmerdynastie Fink, die sich gegenüber ihren Zeitgenossen versündigt hat, vor allem während der Zeit zwischen 1933 und 1945 im nationalsozialistischen Deutschland. Das jedenfalls ist die Vermutung des Erzählers, der aus privat-persönlichen Gründen umfangreich recherchiert hat und mit offenen Fragen zum herrschaftlichen Anwesen aufgebrochen ist. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Nicolas Ur-Urgroßvater Ferry erbaut, Inhaber einer Dampfschreinerei und späterer Gründer der Schulmöbelfabriken Fink, die den Familienwohlstand seit knapp 125 Jahren sichert.
Durch glückliche Hand, aber auch mit Gottes Segen, ist die Dampfschreinerei Fink rasch größer geworden. Denn Ferry war nicht nur Unternehmer, sondern auch ein Erfinder. Er hatte eine ganz neuartige Schulbank entwickelt, die er nach dem Entdecker und Seefahrer Kolumbus Kolumba-Schulbank genannt hat. Eine Kombination aus Tisch und Stuhl, für die er im Jahr 1897 auf der Erfindermesse in Paris die große Goldmedaille gewonnen hat.
Mit dem Zug ist Ur-Urgroßvater Ferry damals nach Paris gereist und ebenfalls mit dem Zug fährt Nicolas Fink in die fränkische Heimat. Er nutzt das gleiche öffentliche Verkehrsmittel wie Hans Castorp, dessen Bahnanreise ins schweizerische Davos im ersten Zauberberg-Kapitel kleinteilig beschrieben wird. Ebenfalls wie Hans Castorp wird dieser Nicolas länger an seinem Ankunftsort bleiben als geplant. Keine 7, doch immerhin ein Jahr in der Villa Sternbald. Das Verhältnis zwischen dem ursprünglich avisierten und tatsächlich stattfindenden Aufenthalt ist übrigens in beiden Romanen gleich. Auch, dass es bei Nicolas' Ankunft schneit, kann als Anspielung auf Thomas Manns in den Schneehöhen angelegte Berghofgeschichte gelten.
Die hellen Fenster beleuchteten den wirbelnden Schnee, der mir unwirklich erschien, als schneite es wie im Innern einer Schneekugel, während überall sonst Frühling herrschte.
Monika Zeiners Roman ist wie Thomas Manns Der Zauberberg angelegt als gesellschaftspolitisches und kulturhistorisches Panorama. Dieses wirkt zeitenthoben, keineswegs zufällig erscheinend lieblicher Frühling und frostiger Winter in einer Szene. Der fantasiebegabte Erzähler Nicolas Fink wird, entsprechend den zahlreichen Aprilwetterwechseln, als wankelmütige Figur vorgestellt. Sein Realitätszugriff ist zweifelhaft. Er lebt in einer kriselnden Beziehung mit seiner daheim gebliebenen Partnerin und ist unfähig, die öffentliche, einem Unternehmerspross würdige Form zu wahren.
Ordnung erwächst aus der Familie. Sie verkörpert sich in jenen Verzweigungen des Stammbaums, den ich dir mal gezeigt habe und von dem du ein Teil bist, genau wie ich. Und wenn wir zu hoch hinauswachsen wollen, müssen wir uns darauf besinnen, wo unsere Wurzeln liegen. In der Schultafel, deren Graphitschwarz gleichzeitig das Nichts und die Fülle unendlicher Möglichkeiten birgt.
Nicolas Finks Jugend war krisenbelastet, fatal gipfelnd im Suizidversuch aus unerwiderter Liebe. Offensichtlich in die für ihn falsche Familie geboren, arbeitet er sich jahrzehntelang an der eigenen Herkunft ab. Misstrauisch steht er der Schul- und Funktionsmöbelfabriken Fink GmbH und Co. KG gegenüber. Früh fängt er aus diesem Misstrauen heraus an zu recherchieren und aufgrund dieser umfangreichen Untersuchung ist er gut informiert über die Verstrickungen, Irrungen und Wirrungen des Familienbetriebs.
Wir haben die Schulmöbel für die preußischen Kadettenschulen gebaut. Dann haben wir Reformmöbel für die Weimarer Demokratie gebaut. Dann haben wir die Schulmöbel für die Nazikinder und die Munitionskisten für den Vernichtungskrieg gebaut. Und die Schreibtische für die Nazi-Beamten und die Holocaust-Planer haben wir genauso gerne gebaut wie die Schreibtische für die Bonner Republik und die Chefetagen des Wirtschaftswunders. Und auch den Bundestag in Berlin haben wir mit lupenrein demokratischen Büromöbeln ausgestattet, die sich an jeden vorstellbaren Zeitgeist anpassen können.
Die Erinnerungssammlung Nicolas Finks besteht aus historisch abgesicherten Dokumenten, legendenhaft weitergereichten Familienanekdoten und persönlichen Beobachtungen. So kann er auf verschiedenen Ebenen berichten, vom geschickten Geschäftsgebaren seines Ururgroßvaters auf der einen, über dessen strenge Erziehungsmethoden auf der anderen Seite. Ebenso von den weichen Zügen seines Sohnes Jean, der sich in märchenhafte Welten träumt, von Käfern verzückt ist und sehr gern die Kleider seiner Schwestern anprobiert, was besagten Ur-Urgroßvater, gefangen in Bildern einer heutzutage überkommenen Maskulinität, ebenso besorgt wie verärgert.
Indem du dich so verkleidest und verstellst, lügst du nicht nur uns an, deine Eltern, sondern auch die Natur und den lieben Gott. Und indem du dich im Spiegel bewunderst, treibst du es auf die Spitze, weil du dir in der Verstellung auch noch gefällst. So gerät deine junge Seele ganz durcheinander und weiß nicht mehr, wo die Wahrheit endet und die Lüge anfängt.
Wo die Wahrheit endet und die Lüge anfängt, ist in der Unschärfe nicht immer recht auszumachen. Die größten Lügen erzählt sich die Familie über ihre eigenen nationalsozialistischen Verstrickungen in den 1930er Jahren. Noch vor der euphemistisch als Arisierung bezeichneten Enteignung jüdischen Besitzes erwarb die Familie Fink die Firma eines jüdischen Konkurrenten zum Spottpreis von 45.000 Reichsmark. Es mag also sein, dass an den Schulmöbeln Kinder vorbereitet werden für ihr späteres Leben, dass Wissenschaftler und Philosophen an ihren Schreibtischen die Zivilisation bereichert, vorangebracht haben. Doch an Schreibtischen wurden auch Kolonialverbrechen und Vernichtungsstrategien geplant und rassistische Theorien entworfen.
Die Wissenschaft kartierte und hierarchisierte nicht nur die von ihr zum Objekt gemachte Natur, sondern auch den Menschen, indem sie das System der Rasse und mithin den biologischen Antisemitismus erfand und dafür christliche Vorstellungen von Gut und Böse, Hell und Dunkel und so weiter fortführte. Der neuzeitliche Rassismus ist nichts anderes als säkularisierter Teufelsglaube.
Der kniend Betende längst abgelegter Kirchenzeiten mag sich mit der Aufklärung zum Schreibtisch erhoben haben. Die Sedimente seines alten Glaubens sind erhalten geblieben. So gibt es in diesem Buch zahlreiche theologisch, kulturwissenschaftlich und philosophisch grundierte Dialoge, die immer wieder den Zusammenhang zwischen Religion und Moderne verhandeln, über göttliche Gesetze und menschengemachte Zwänge diskutieren, deutsches Mitläufertum aus dem Geist des Protestantismus extrahieren. Man fühlt sich oft selbst auf einer jener Schulbänke sitzen, die von der Unternehmerfamilie Fink hergestellt worden sind. Frontalunterricht ohne einen Anflug von Ironie. Hier unterscheidet sich Villa Sternbald oder die Unschärfe der Jahre deutlich vom Zauberberg-Roman des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. Enzyklopädische Bildung statt ernster Scherze, Martin Heideggers Ontologie und Hannah Arendts Überlegung zu Adolf Eichmann, Sigmund Baumanns Dialektik der Ordnung und Michel Foucaults Studie vom Überwachen und Strafen sind Stichwortgeber des Romans und immer wieder Martin Luther.
Die Reichspogromnacht 1938 habe wohl nur zufällig am Vorabend von Luthers Geburtstag stattgefunden. Trotzdem sei das Datum von vielen Protestanten als Zeichen gedeutet worden. In seiner Schrift »Von den Juden und ihren Lügen« habe er ja explizit dazu aufgefordert, die Synagogen zu verbrennen und die Häuser der Juden zu zerstören.
Ebenso wird Luther als geistiger Vater einer toxischen Innerlichkeit vorgestellt, als Opportunist, Verschwörungstheoretiker und anti-emanzipatorischer Prediger, der 1552 den aufständischen Bauern in den Rücken gefallen ist, bevor er die Fürsten dazu aufrief, sie niederzumetzeln wie Vieh, weil die Rechte, für die sie stritten, diesseitige Rechte waren, die hinter dem Reich Gottes als zweitrangig zurückzutreten hatten. Dieser Blick von Luther zu Hitler stammt aus der Frühzeit der sogenannten Sonderwegsdebatte Mitte des vergangenen Jahrhunderts, die angenommen hatte, die Entwicklung der deutschen Demokratie unterscheide sich signifikant von anderen Ländern wie Frankreich oder Großbritannien. Dazu passend werden derartige Disputationen über Erziehungs-, Unterdrückungs- und Gewaltfragen ausnahmslos von studierten Männern geführt, wie ohnehin Monika Zeiner männliche Strategien und darauf beruhende Handlungen vorstellt, um den Grund des Patriarchats im Sesshaftwerden, im Sitzen und Besitzen zu finden.
Der Jäger habe das wilde Tier zwar getötet, aber er habe es nicht beherrscht. Erst mit der Sesshaftwerdung habe sich der Mensch aus der Natur herausgelöst, um sie zu beherrschen und zu besitzen. Der Mensch, der männliche Mensch, habe nicht nur die Natur unterworfen, sondern auch die Frauen und andere schwächere Mitglieder der Gemeinschaft. Denn das Patriarchat ist erst mit der Sesshaftwerdung entstanden, um den Besitz zu verteidigen.
Diese hochinformierten Dialoge, die immer wieder über das Verhältnis von Natur und Geist, von Ursprünglichkeit und Denaturierung nachdenken, erinnern an die großen Gespräche zwischen Naphta und Settembrini in Thomas Manns »Der Zauberberg«. Bei Monika Zeiner werden diese Gespräche über die Dauer von 125 Jahren geführt mit Geschäftspartnern, Oberstudiendirektoren und Landerziehungsheimleitern. Es sind Thesengespräche, Bildungsduelle, intellektuelle Aufschneidereien, durchsetzt mit pädagogischen Überlegungen, didaktischen Konzepten und Dekontextualisierungen, mit Theorien der Ordnung, der Freiheitslehre und der Psychoanalyse. Friedrich Wilhelm Webers, Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere Schulen von 1896, spielt ebenso eine Rolle wie Erich Fromms Die Furcht vor der Freiheit, Alice Millers Du sollst nicht merken oder auch Katharina Rutschkis Schwarze Pädagogik, Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung. Immer deutlicher wird, dass Monika Zeiners Roman den Zauberberg nicht als direkten Hypotext nutzt, sondern tief in das komplette Werk Thomas Manns hinabsteigt. Nikolas bezeichnet sich irgendwann selbst als Dr. Faustus. Großvater Henry wird interfamiliär auch der Zauberer genannt. Noch ein Kuss auf die Stirn verweist auf Sesami Weichbrot, jene Leiterin des lokalen Mädchenpensionats aus den Buddenbrooks, die zu Geburtstagen und Hochzeiten den Ehrenkindern einen knallenden Kuss ebenfalls auf die Stirn drückte, begleitet von den Worten »Sei glücklich, du junges Kind«. Einzelne Villa Sternbald-Zitate sind wiederum direkt der Josefstetralogie oder den Betrachtungen eines Unpolitischen entnommen.
Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, Niki. Du bist nicht der Einzige, der Erinnerungen hat. Merk dir das.
Und noch einmal, die Bilder der Vergangenheit verschwimmen. Absichtlich ist nicht immer auszumachen, in welchem Jahr diese oder jene Anekdote tatsächlich spielt. Keineswegs chronologisch, sondern anekdotisch durch die Zeiten springen die Erinnerungen Nikolas Finks, der von einem großen Figurenpersonal umstellt ist. Von Ur-Urgroßvater Ferry über Urgroßvater Jean bis zu den kleinen Kindern des jüngeren Bruders Sebastian. Da erscheint ein Gärtner Sanftleben und ein Pfarrer Weinreb, Oberstudiendirektor Kempf und Schriftsteller Achatz, der 2014 im Kutscherhaus der Villa nächtigt und eine große Ausstellung anlässlich des bald zu begehenden 125. Firmenjubiläums vorbereitet. Auch dies eine Anspielung auf die Buddenbrooks. Achatz, sichtlich erfüllt von seiner Aufgabe, wird nicht müde, die herausragende Bedeutung des Sitzens hervorzuheben. Er ist kulturwissenschaftlich informiert und versteht das Schulmöbel als Zivilisation. Metapher schlechthin.
Die Entwicklung der Menschheit habe sich analog zur Transformation des Throns vollzogen, der, am Anfang einem Einzelnen, einem Geheiligten vorbehalten, dem Priester oder König, zum Massenstuhl, zum Schreibtischstuhl geworden sei.
Die titelgebende Familie trägt einen großen Namen, der seit über zwei Jahrhunderten mit der Gegend um Nürnberg verknüpft ist, mit dem erfundenen Alfred-Dürer-Schüler aus Ludwig Tiercks romantischem Künstlerroman Franz Sternbalds Wanderung von 1798. Der dort vorgestellte Maler erfährt, dass er nicht von seinen leiblichen Eltern aufgezogen wurde und forscht lang nach seiner eigentlichen Herkunft. Nikolas Fink trägt Züge Franz Sternbalds. Beide fragen danach, wer ihre Eltern sind, wenngleich auf unterschiedliche Art und Weise. Am Ende findet endlich die lang vorbereitete Feier zum 125-jährigen Firmenjubiläum statt. Honoratioren sind eingeladen, die Clique und die Klaköre, Politiker und Professoren, Geschäftspartner und Familienmitglieder. Versprochen wird, begleitet vom Applaus, die zwar späte, doch zugleich lückenlose Aufarbeitung der Finkschen Rolle im Nationalsozialismus. Der ältere Bruder Nikolas Fink wird sich bei diesem gesellschaftlichen Ereignis blamieren. Er, der im Verlauf dieser Geschichte mit Hans Castorp und Franz Sternbald verglichen werden konnte, wird endgültig zu Hanno, dem schwächlich verzärtelten letzten Spross der Buddenbrooks. Auf den abschließenden Seiten spielt Nikolas mit seinem Neffen. Sie sitzen mit ihren Schleichpferden auf der Rollrasenfläche. Es fand kein Verfall einer Familie statt, vielmehr die Regression eines tragischen Helden. Derart ernüchtert findet ein großes Erzählprojekt nach 50 Kapiteln, 125 Jahren und rund 650 Seiten zu seinem Ende. Mit hoffnungsfrohen Wünschen für die Zukunft der Schul- und Funktionsmöbelfabriken Fink GmbH und Co. KG und eher trüben Aussichten für Nikolas Fink, den reinen Tor, der nach Jahrzehnten der Konfrontation in eine Welt der Verdrängung des zwecklosen Spiels geflüchtet ist. Es folgen Dank und ein über sechsseitiges Quellenverzeichnis. Mit Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre hat Monika Zeiner eine literarische Forschungsarbeit vorgelegt. Ein geistesgeschichtliches Kompendium, das noch einmal nachdenkt über die Genese von Faschismus, Großmachtfantasien und kapitalistischer Skrupellosigkeit, aus der es nur einen Ausweg geben kann, die Fantasie.
Jan Drees war das über Monika Zeiner, Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre. Das Buch der Woche hier im Büchermarkt. Erschienen ist der Roman bei DTV, 672 Seiten, 28 Euro. Vielen Dank Ihnen fürs Zu- und Weiterhören hier im Programm. Mein Name ist Wiebke Boromka und ich wünsche einen guten Tag und anregende Lektüren.